Man sagt, ich werde geboren. Man sagt, ich sterbe. Eigentlich wird man auch gestorben. Ich verstehe nicht, was der Tod ist. Ich kann es nur begreifen. Dass alles in der Welt, in der wir leben, endlich ist. Das ist, glaube ich, wirklich nur zu verstehen, wenn ich auch akzeptiere, dass ich es bin. Also ist dem Kapitalismus und dem Konsum die Endlichkeit ja so eingeschrieben. Denn ich konsumiere ja, ich vernichte ja dann damit etwas. Der ultimative Konsum ist der Krieg.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Dirk Pörschmann.
Über das Ende heute aus Kassel, aus dem Museum für Sepulkralkultur, mit Dirk Pörschmann. Schön, dass Sie im Podcast sind.
Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Gleich werde ich Herrn Pörschmann auch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, aber die erste Frage ist ja immer, Herr Pörschmann, wann haben Sie das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Tatsächlich mache ich das täglich. Also das ist tatsächlich, man könnte sagen, vielleicht eine Berufskrankheit jetzt geworden. Aber wenn man mit all den Themen so umfassend befasst ist, dann denkt man da häufiger dran. Plant man häufiger, überlegt man sich häufiger, lebt man Abschied anders.
Können Sie sich erinnern, wenn Sie sagen täglich, vielleicht dann wäre es vielleicht heute oder gestern das letzte Mal gewesen, was haben Sie so konkret gedacht?
Das sind ganz kleine Sachen. Ich habe mich jetzt heute Morgen von meiner Tochter verabschiedet, die ich in die Kita gebracht habe. Und ich versuche jetzt immer ganz bewusst einen richtigen Abschied. Also nicht im Vorübergehen, tschüss, wir sehen uns, weil wir das ja nicht wissen. Wir hoffen es alle, natürlich. Schreckliche Vorstellung, wenn es nicht so wäre, aber wir wissen es nicht. Und das ist so etwas, was die Tätigkeit hier wirklich mit mir gemacht hat, sich immer wieder im Alltag zu vergegenwärtigen, dass wir endlich sind.
Tatsächlich der tägliche Abschied von der Tochter bei der Kita im Horizont der Endlichkeit des eigenen Lebens. Aber ist das nicht auch ein bisschen traurig oder macht einen das nicht irgendwie auch schwermütig dann?
Nö, ein schöner Abschied ist ja erstmal was Schönes. So, natürlich verabschiedet man sich mit der Hoffnung, dem Bewusstsein, sich wiederzusehen. Das sind ja keine dramatischen Abschiede, aber ich möchte nichts Beiläufiges haben, sondern ich möchte das bewusst haben. Sowohl für mich als auch für den anderen, weil ich setze mich aufs Fahrrad, fahre zum Museum, habe einen Unfall und bin tot. Und die anderen müssen damit weiterleben. Gerade wenn jemand stirbt, ist das Thema Schuld ja sehr präsent. Allein nur, weil jemand tot ist und ich lebe. Da kommen Sie immer schon in der Schuldthematik. Und schreckliche Vorstellung, man würde sich dann im Streit trennen sogar und hätte sich noch was Blödes hinterher geworfen. Das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, mit denen man achtsam umgehen kann. Und das macht das Leben eigentlich reicher, würde ich sagen.
Aber heute ist ja oft so aber man hört es zumindest oft, dass Leute sagen, ja, ich wünsche mir so einen plötzlichen Tod. Ich will lieber nicht bewusst miterleben, dass ich bald sterben würde. Das würde dem so ein bisschen entgegenstehen dann.
Ich würde sagen, der plötzliche Tod ist für die Angehörigen der schwerste. Ich habe das erlebt, mein Vater ist plötzlich gestorben. Es gab keinen Abschied, einfach mit einem Herzinfarkt umgefallen und war tot. Und da fehlt was. Jetzt kann man sagen, okay, wenn jemand 5 Jahre oder noch länger dahin siecht, dann ist das natürlich auch ein großes Leiden, dass wir im besten Fall medizinisch gut betreuen können, aber ja auch nicht in 100% der Fälle. Aber vielleicht ist es auch eine Gnade in einer gewissen Hinsicht, dass diejenigen, die diesen Menschen lieben, dann eigentlich schon in diesem Abschiedsprozess über eine längere Zeit sich damit auseinandersetzen können. Das Eigenartige ist, dass wenn der Tod eintritt, ist es dann doch meistens irgendwie plötzlich. Also selbst wenn die 95-jährige Tante stirbt und man angerufen wird, sie ist tot, ist es immer plötzlich. Es ist immer eine Überraschung, weil es was Unvorstellbares für uns bleibt, weil wir es nicht wirklich verstehen können. Also ich würde sagen, ich verstehe nicht, was der Tod ist. Ich kann es nur begreifen. Aber dafür muss ich nochmal den Sterbenden sehen, im besten Fall die Leiche sehen, sie anfassen, mit allen Sinnen wahrnehmen, was das bedeutet. Und dann erst dringt das eigentlich so in mich ein.
Sie meinen sozusagen begreifen im wörtlichen Sinne?
Wirklich mit dem Sinnlichen, mit der sinnlichen Auseinandersetzung mit der Leiche. Und das ist ja was wir eben nicht mehr tun. Wir waschen die Leichen nicht mehr selbst, wir kleiden sie nicht an, wir bahnen sie nicht auf, wie wir das ursprünglich ja so alles nicht so lange her gemacht haben. Und wie das ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit war, gegen die Ohnmacht des Todes was dagegen zu setzen. Denn ich bin ja in totaler Ohnmacht. Also ich kann es nicht ändern, aber ich kann mich wieder selbst ermächtigen, indem ich anfange, Rituale zu gestalten. Und dann komme ich wieder ins Tun. Wenn das alles delegiert wird und im schlimmsten Fall, ne, jemand, angenommen wie mein Vater, verstirbt zu Hause, der Bestatter ist eine Stunde später da, 3 Wochen später sind da noch 3 Kilo Asche übrig, da fehlt etwas und zwar ganz viel.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte jetzt erst vor kurzem ein Gespräch mit Michel Friedmann geführt und der hatte auch auf den gleichen Punkt dieses Waschen, des toten Menschen verwiesen, hat auch erzählt, wie er, ich glaube, im Gespräch mit Navid Kermani dann auch nochmal dahin geführt wurde, wie wichtig das ist und wie sehr einen das weiterbringen kann, wenn man eben sich nicht versucht, irgendwie das fernzuhalten, sozusagen wie vom Leib zu halten, sondern hingeht.
Es ist ja eigentlich eine Banalität. Da ist etwas, was wir nicht verstehen, was uns große Angst macht, eigentlich ein Leben lang. Ja, diese Vorstellung des Lebens nicht mehr zu existieren. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, sich dem auszusetzen. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, weil der Tatbestand ist ja so oder so da. Wir werden sterben, alle werden sterben, wir wissen nicht wann. In den allermeisten Fällen ist es so, dass man das eben nicht weiß. Und trotzdem kann ich mich ja irgendwie dann darauf vorbereiten und überlegen, okay, was ist denn dann? Das sind ja Strategie und vielleicht auch Abwehrmechanismen, um eben auch der Angst etwas entgegenzusetzen. Und dann ist es ja auch so, wir selbst als Menschen lernen durch Nachahmung. Und kommen wir aus einer Zeit der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, wo es so viel Tod gab, dass diese Menschen einfach auch ein Übermaß und Überdruss daran hatten und dann eine Zeit der Verdrängung einsetzt, wo Gefühle nicht gelebt werden, wo all diese Rituale wegbrechen. Es kommt jetzt langsam glücklicherweise zurück, so dass man eigentlich sofort mit den Kindern anfangen sollte. Also natürlich, warum soll ein 2-Jähriger oder 3-Jähriger nicht einen toten Menschen sehen? Es gibt keinen Grund dafür, es nicht zu tun. Und diese Kinder lernen durch Nachahmung und sind darüber natürlich viel besser ein Stück weit auch in das ganze Thema integriert. Man kann niemanden davon fernhalten, das ist unmöglich.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich habe versprochen, dass ich Sie noch ein bisschen ausführlicher vorstelle. Deswegen will ich das jetzt mal kurz tun. Dirk Pörschmann ist promovierter Kunsthistoriker und seit 2018 Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Was das genau ist, werden wir gleich auch noch erklären. Er ist noch Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal und ist Jahrgang 1970 und hat damit statistisch gesehen noch ungefähr 24 Jahre zu leben. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung ist für Männer, habe ich jetzt gerade noch mal auf dem Wiki her nachgeguckt, um 78,5 Jahre. Merken Sie das schon, dass das so ein bisschen näher rückt? Oder ist das ja, weil Sie haben gesagt, Sie denken sowieso täglich an den Tod, spielt das jetzt keine Rolle?
Also ich habe jetzt keine stärkeren Ängste als jetzt mit Mitte 30. Die Empfindung habe ich nicht. Aber es ist natürlich auch so im erweiterten Bekannten- und Freundeskreis so, dass man dann eben immer häufiger was hört. Ne? Und das ist dann, meine Tante ist jetzt, wird 95, ne, da lebt niemand mehr. Ne? Die ist im Prinzip eigentlich alleine und kommt man auch in eine Situation, wo man dann vielleicht auch loslässt, weil da so wenige noch da sind. Natürlich, die Familie wächst, aber es gibt keine Freunde mehr, die sind alle schon verstorben. Gleichzeitig lassen die Sinne nach, man schmeckt nicht mehr, man riecht nicht mehr, man sieht nicht mehr, man hört nicht mehr. Ne? Das sind ja alles Dinge, die uns auch lustvoll am Leben halten. Von daher ist es ja immer so eine Vorstellung, ja, wenn wir mal 200 werden würden und ja, aber in welchem Zustand? Ja, nicht im Zustand, ich bin 30 und in voller Kraft. Wenn ich in dem Zustand von 100 von heute wäre und dann noch 100 Jahre habe.
Ja, es ist immer diese Doppelspiel zwischen Qualität und Quantität, also sozusagen die Lebensqualität und die Lebenslänge. Ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass Hippokrates, dieser griechische Arzt, gesagt hätte, ja, wenn wir doppelt so lange schlafen würden, dann würden wir auch doppelt so lange leben. Und die Frage, was es einem dann bringt, weil ich meine, den Schlaf erlebt man ja in dem Sinne nicht so, wie wir zumindest Leben vorstellen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wäre.
Nee, das ist ja auch sozusagen antike Medizin, da sind wir jetzt weiter. Gleichzeitig arbeiten viele Leute, glaube ich, daran, wie man lange und auch hoffentlich mit viel Qualität noch älter werden kann.
Also ja. Oder wie man sogar stirbt und dann in 500 Jahren wieder erweckt wird. In der Hoffnung, dass dann eine Medizin existiert, die das kann.
Ja. Da gab es ja immer mal das mit dem Einfrieren. Ich weiß aber nicht, ob das noch gemacht
wird. Kryonik, genau. Ja.
Das wird noch gemacht.
Eine teure Angelegenheit. Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Je nachdem, wie viel man investieren möchte, kann man nur den Kopf nicht einfrieren lassen oder auch den ganzen Körper in flüssigem Stickstoff. Und dann eben darauf hoffen, dass dann irgendwann man zum einen natürlich irgendwie einen Toten zum Leben erwecken kann und ihn dann ja aber auch noch gleichzeitig an der Krankheit heilen muss, an der er dann verstorben ist.
Da gibt es diese Amazon Prime-Serie Upload. Ich weiß nicht, ob Sie die auch kennen. Die erste Staffel davon war sehr gut. Da geht es eigentlich darum, dass die Menschen eben sich kurz vor ihrem Tod uploaden können. Also das Bewusstsein hochgeladen in die digitale Welt. Und dann hat es aber auch all die Tücken, die wir heute so kennen, weil man unter anderem ja für Speichervolumen immer bezahlen muss. Und irgendwann ist es dann aus, wenn das eigene Geld aus ist, dann muss man quasi nochmal sterben in der digitalen Welt, weil keiner mehr bezahlt in der normalen Welt für einen.
Ja, wobei das ja ganz gut wäre, dass man dann nochmal stirbt, weil ich immer so das Gefühl habe, eine künstliche Intelligenz kann ja nicht sterben. Und vielleicht ist das der endgültige und immerwährende Unterschied. Ja, wir Menschen sind endlich, Algorithmen sind erstmal nicht endlich. Und von daher könnte man ja sagen, wenn die Endlichkeit in unserer Existenz so essentiell ist und so wichtig ist und so bedeutsam für die Art, wie wir leben, wir behaupten, dass die Künste und alles auch immer auch eine Reaktion sind auf unsere Endlichkeit. Wenn das sozusagen unsere Essenz ist, dann wäre darin ja auch die Hoffnung gelegen, dass man uns quasi künstlich nie reproduzieren kann. Es sei denn, man würde uns gleichzeitig auch wieder endlich machen. Und das Bewusstsein über die Endlichkeit implementieren, weil das ja essentiell ist. Ne?
Da müsste man so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus in die künstliche Intelligenz einbauen. Aber da ja die Leute in Silicon Valley, die an der künstlichen Intelligenz maßgeblich mitarbeiten, auch maßgeblich daran arbeiten, wie der Mensch unendlich lebt, zumindest liest man das immer, bin ich mir nicht sicher, ob sie das freiwillig da einbauen, diesen Selbstzerstörungsmechanismus. Ja, Herr Pörschmann, jetzt habe ich schon dreimal angekündigt, dass wir das noch erklären, was das Museum für Sepulkralkultur ist. Vielleicht können Sie das einmal kurz machen.
Das ist ein Museum, das dem Thema Sterben, Tod, Bestattung, Trauer, Gedenken und all der Rituale, die darum entwickelt wurden, von Menschen gewidmet ist. Das ist ein Museum, das 1992 eröffnet wurde. Das ist ein Museum, das eine Trägerschaft hat von einem Verein, nämlich der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Das sind ein Verein mit so aktuell 560 Mitgliedern. Das sind Bestatter, das sind Friedhofsgärtner, das sind Grabmalgestalter, das sind Friedhofsverwalter, Menschen, die im Hospiz arbeiten und in der Trauerbegleitung. Das ist ein national agierender Verein, den gibt es seit 1951. Und dieser Verein hat in den 80er Jahren entschieden, es muss so ein Museum geben. Und ich denke, das war eine ganz wichtige Entscheidung. Denn bis heute ist es ja das Einzige geblieben. Also wir haben 7000 Museen ungefähr in Deutschland. Es gibt ein Museum, das diesem Thema gewidmet ist. Und es ist auch so, dass man weltweit nur Spezialmuseen, dann hat man Leichenkutschenmuseum in Barcelona zum Beispiel. Aber so in dieser Fülle, wie wir das uns vorstellen, kulturelle Bildung, Kinder- und Jugendarbeit, bis hin auch zur Forschung, gibt es tatsächlich nur in diesem einen Haus hier in Kassel. Und das ist benannt nach Sepulchrum, dem Grab und all den Dingen, die zum Grab gehören. Das ist der lateinische Begriff dafür. Und die Bedeutung, glaube ich, liegt einfach darin, dass das aus meiner Sicht ja eine anthropologische Konstante ist. Also was macht uns eigentlich zu Menschen? Was unterscheidet uns als Säugetier von den Tieren? Wieso bezeichnen wir uns als Menschen? Und ich glaube, an der Stelle kann man auch ansetzen und sagen, dem Moment, wo wir die Liebe, die wir empfunden haben und die Fürsorge zu den Lebenden übertragen auf die Verstorbenen und dann auch ein Gefühl von Trauer haben und all das entwickeln und Rituale darum entwickeln und diese wiederum gestalten, das macht uns zu Menschen. Und in allen Kulturen, zu allen Zeiten, immer wurden von Menschen solche Rituale gepflegt. Und die sind so vielfältig wie das Essen. Im Englischen gibt es zwei Begriffe für Trauer, Grief. Das ist das, was man empfindet, die Emotion. Ich würde behaupten, alle Menschen haben zu allen Zeiten mehr oder weniger das Gleiche empfunden bei einer schweren Verlusterfahrung. Und dann gibt's Mourning, das ist der Ausdruck. Also was mache ich damit? Wie agiere ich? Welche Rituale mache ich? Und, und. Und das wiederum ist so vielfältig, ja, wie es das Essen auf unserer Welt gibt. Und wir konzentrieren uns hier allein aus der Größe geschuldet unseres Museums eben darauf, was Sepulkralkultur in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis ausmacht. Das heißt, wir schauen, welche Menschen kommen zu uns, wer bestattet jetzt hier bei uns, was haben die auch für Probleme dann, wenn die nach deutschen Friedhofs- und Bestattungsgesetzen starten müssen, wie befruchtet sich das gegenseitig, denn nur dann ist Kultur ja auch wirklich lebendig, wenn andere Kulturen sozusagen dazukommen und da immer was in Bewegung ist.
Ja, ich kündige schon mal an, ich werde mit Herrn Pörschmann gleich nachdem wir das Gespräch geführt haben, auch nochmal durch das Museum gehen und das können Sie sich dann im August anhören und es vielleicht auch als kleinen Hinweis nehmen, dass Sie auch mal hierher fahren können. Das also als kurze Ankündigung. Ich habe mir das so vorgestellt, dass Sie, Herr Pörschmann, auch so ein bisschen ein Experte sind für eben das Thema, wie kommt der Tod in unserer Gesellschaft vor, was treibt unsere Gesellschaft in Bezug auf Tod so um. Und deshalb würde ich Sie jetzt nochmal fragen, müssen wir denn oder sollten wir als Gesellschaft das Thema Tod noch mehr irgendwie ins Zentrum stellen und mehr darüber reden?
Da kann ich ja als Museumsdirektor von so einem Museum nur ganz laut Ja sagen, aber auch voller Überzeugung. Ich denke, das Essentielle ist, dass wir erkennen und wirklich begreifen, dass wir endlich sind. Und das greift in alle Bereiche aus. Ich habe von dem kleinen Abschied erzählt, aber man kann genauso gut sagen, wie will ich denn nachhaltig handeln und denken, wenn ich gar nicht verstehe, dass ich endlich bin? Dann denke ich ja, ich fahre an die Tankstelle und dann gibt es immer Benzin. Ja? Dass die Ressourcen endlich sind, dass alles in der Welt, in der wir leben, endlich ist. Das ist, glaube ich, wirklich nur zu verstehen, wenn ich auch akzeptiere, dass ich es bin. Und das sind, glaube ich, Prozesse, die, wenn man Glück hat, über ein langes Leben entwickeln kann, um dann irgendwann dann an den Punkt zu kommen, dann auch loszulassen. Kann man auch sagen, vielleicht ist das ganze Leben und dann auch eine Übung im Loslassen und in der Vorbereitung aufs Sterben, so wie es in vielen Kulturen ja üblich ist, wie es im Christentum üblich war mit der Ars Moriendi, wie es im Buddhismus üblich ist, wo man eigentlich fünfmal am Tag meditieren sollte, dass man sterblich ist, um darüber irgendwie im Jetzt präsenter zu sein. Denn darum geht's ja. Wenn ich anerkenne, dass ich endlich bin, dass ich nicht immer hier bin, dann nutze ich diese Zeit natürlich auch ganz anders. Und dann habe ich auch keine Vorstellung, dass ich dann vielleicht mit 80 denke, naja, jetzt kaufe ich mir nochmal ein Cabriolet, weil ich hatte noch nie einen und ich kriege gerade eine Lebensversicherung ausbezahlt. Kann man natürlich machen, natürlich.
Aber man könnte ja auch gerade, weil man endlich ist, sagen, jetzt kaufe ich mir noch ein Cabriolet. Ja,
man könnte aber auch genauso gut sagen, ich guck mal, wie soll eigentlich meine letzte Heimat aussehen? Wo will ich beigesetzt werden? Spreche mal mit meinen Kindern vielleicht. Wenn ich so viel Geld habe, pflege ich ein Denkmal auf dem Friedhof. Da gibt es wunderbare Grabmäler, die erhalten werden wollen und lass mich dann da beisetzen. Ne? Also das eine ist so die Variante, ja, natürlich, ganz fatalistisch, ich werde eh sterben, also Feuerwerk bis zum Schluss, aber das ist natürlich auch nicht allen gegönnt und ich weiß auch nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist.
Ja, aber es zeigt, finde ich schon, dass eben quasi das an Endlichkeit selbst zu denken jetzt nicht unbedingt dann bei allen Leuten jetzt zum Gleichen führt. Also Sie haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und es wäre sozusagen eine positive Deutung des oder ein sozusagen ein positiver Outcome davon, dass ich über meine Endlichkeit nachdenke, dass mir das Thema Nachhaltigkeit wichtiger wird. Aber man kann sie eben genau andersrum machen, wie der 80-Jährige, der sich Scapoli kauft, der eben dann sagt, okay, ich werde eh sterben. Was soll's nach wie die Sintflut?
Gut, da müssen wir über menschliche Eigenschaften und Tugenden und Untugenden sprechen. Ja.
Ja, Sie haben vorhin, da bin ich sehr hellhörig geworden, gesagt, als Sie schon mal darüber sprachen, dass Rituale helfen, dass bestimmte Sachen wiederkommen würden. Es gibt ja immer so eine eher pessimistische These, dass unsere Gesellschaft verlernt hätte, mit dem Tod umzugehen, dass man auch den Tod verdrängen würde. Aber ich habe jetzt so mit einem Ohr zumindest gehört, dass Sie sagen würden, ja, es gibt auch irgendwie ein Revival von etwas. Wie haben Sie das denn gemeint?
Es gibt viele junge Menschen in ihren 20ern, 30ern, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, als DesignerInnen, als BestatterInnen, die verstanden haben, dass es da ein Desiderat gibt. Der Tod ist ein großes Geschäft. Also 1 Million Tote im Moment, im Schnitt. Es werden ja tendenziell gerade mehr aufgrund der Demografie. Aber natürlich ist es ein begrenzter Markt. Es sei denn, es geht jetzt gerade eine ganz schreckliche Pandemie und es geht nochmal 1 Million oben drauf. Aber der Markt ist ja erstmal begrenzt. Den kann ich nicht ausweiten. Von daher ist es auch ein umkämpfter Markt. Also da kann man Geld verdienen und das ist ja auch in Ordnung. Da gibt es viele Dienstleister. Aber es gibt jetzt eben auch immer mehr, die schauen, was brauchen denn die Angehörigen? Was sind die Bedürfnisse der Angehörigen, der Sterbenden, der Angehörigen? Bei den Sterbenden geht's ja los. Die Hospizbewegung hat verspätet in Deutschland begonnen, Mitte der 80er Jahre. Da hat sich viel entwickelt. Ich war Zivildienstleistender 1990, 91 in einem Stadtkrankenhaus. Da war es noch üblich, dass man Sterbende separiert hat, aber nicht in einen besonderen gestalteten Raum, wo sie dann auch begleitet gestorben werden, sondern die wurden ins Badezimmer geschoben. Und das eine große, wo dann auch die Badewanne war, die Dusche. Und man hatte dann mal so den Auftrag, guckst du ab und zu mal vorbei, ob er oder sie es schon geschafft haben. Also sich den Menschen dazu wenden, eine Daseinsfürsorge zu sehen, die Sterbenden nicht als Belastung zu sehen, sondern als Menschen, die auf ihrem letzten Weg eine große Unterstützung brauchen. Und so geht's dann eben weiter, die Trauernden im Blick zu haben. Wenn jedes Jahr 1 Million Menschen sterben, dann sagen wir mal, vielleicht sind im Schnitt 3 Trauernde pro Mensch, wenn man es ganz eng fasst, dann sind wir über 3 Millionen. Die trauern ja aber nicht alle nur ein Jahr. Außerdem trauern Menschen ja nicht nur, wenn jemand stirbt, sondern die haben ihren Job verloren, die haben ihr Bein verloren, die haben ihre große Liebe verloren. Also Trauer ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Sich dem zuzuwenden und nicht zu denken, dass diese Menschen dann innerhalb von 4 Wochen dann wieder fit sind und auf der Arbeit sind und voll in ihrer Kraft sind, sondern es einfach zu akzeptieren, dass da so Prozesse ablaufen, die ja auch erstmal in diesem Trauerprozess eine Lösung sind. Das ist ja kein Problem. Trauer ist eigentlich die Lösung für ein Problem. Das Problem ist, ich hatte eine Verlusterfahrung und ich reagiere mit Trauer drauf. Also da hinzuschauen, sich das anzuschauen, den Menschen zu sehen in all den Belangen und Bereichen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Da sterben Kinder schon am Anfang des Lebens.
Und. Sterben Kinder nennt man totgeborene Kinder, oder?
Genau, ja. Also Kinder, die sehr früh, meistens unter 500 Gramm der Bestattungspflicht, verstorben sind, die auch da bis vor wenigen Jahrzehnten einfach mit dem Müll entsorgt wurden und wo es eben keine Rituale gab. Wenn jetzt Sternenkind Grabstätten entstehen, Gedenkorte auf Friedhöfen, ist es so, dass die Friedhofsverwalter berichten, dass da eben auch Frauen kommen, die vor 40, 50 Jahren ein Kind dadurch verloren haben, die das ein Leben lang beschäftigt. Das müssen wir ja als Gesellschaft nicht akzeptieren, sondern können ja sagen, das sind ja große Probleme, die daraus entstehen, die sich dann, wenn man es unbedingt kalkulieren will, bei uns in der Gesellschaft muss ja alles zahlen, die sich dann in Krankheit manifestieren, die ich wieder behandeln muss und.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Haben Sie noch ein Beispiel, außer Sie haben jetzt schon diese Sternenkinder Grab- oder Trauerstätten genannt, als ein modernes Ritual, was jetzt vielleicht wiederkommt oder was neu entsteht. Gibt es noch ein Beispiel?
BestatterInnen und Bestatter laden ein, dass die Angehörigen gemeinsam mit ihnen die Leichen waschen, anziehen. Also nicht einfach nur delegieren, sondern quasi begleiten. Das ist natürlich eine tolle Sache, wo man sagen kann, ja, da habe ich als Angehöriger die Möglichkeit, mich unterstützen zu lassen. Das, was früher das Übliche war, was ich erlernt habe, was ich aber jetzt nicht mehr sehe, weil das im Normalfall nicht passiert, dass die Menschen zu Hause gewaschen, angezogen und aufgebahrt werden, da nimmt mich jetzt der Bestatter oder die Bestatterin an die Hand. Designerinnen, die sich Gedanken drüber machen, über Leichenhemden, über alles Mögliche, über Rituale rund um Sterben und Tod. Und das ist so ein Punkt, wo man merkt, es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeit. Death positive. Also wenn der Tod essentieller Bestandteil des Lebens ist, dann versuche ich ihn irgendwie zu integrieren und nicht auszugrenzen. School of Death gibt's. Also Strömungen, die an den USA Ausgang gefunden haben und die immer mehr auch in unserer Gesellschaft angekommen sind.
Was bedeutet School of Death?
Also naja, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, so in diesem Sinne von Vergegenwärtigung. Ne? Das sind dann ganz viele, ne? Dass man Vorträge macht, Veranstaltungen macht, dass man sich austauscht, dass man gemeinsam Projekte macht und dass daraus dann eben auch was entsteht. Denn das ist ja das Besondere, wir leben in einer Gesellschaft der Vereinzelung und auch immer mehr der Vereinsamung. Die Ordnungsamtsbeisetzungen nehmen massiv zu, wenn die Menschen so alleine sind, alleine sterben, keine Angehörigen mehr haben. Und was kann man gegen, wenn man so will, das Gift der Vereinzelung setzen? Das Kollektiv. Und das ist ja was uns ja auch als Menschen ausmacht. Wir sind soziale Wesen und in solchen schweren Momenten hilft es natürlich, wenn man Gemeinschaft hat.
Das hört sich jetzt an wie so eine zu Leuchttürme. Also es gibt Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Es gibt auch Bewegungen, wie Sie jetzt schon genannt haben. Und gleichzeitig haben Sie jetzt angesprochen, die Ordnungsamtbestattungen nehmen zu. Da stelle ich mir so anonyme Bestattungen drunter vor. Wie passt beides zusammen? Ist es so, dass eben jemand, der sozusagen den Horizont hat und auch irgendwie vielleicht die finanziellen und bildungsmäßigen Möglichkeiten hat, sich vor Google setzt und guckt und dann findet er so einen tollen Bestatter, der sowas macht? Und andere Schichten in der Gesellschaft haben das nicht? Oder wie kann man das zusammenbringen?
Ich meine, das ist halt eine Grundvoraussetzung, dass man sich damit auseinandersetzt. Und klar, das hängt damit zusammen, ob man die Kapazitäten dazu hat, die Zeit, die Ressourcen hat, sich damit auseinanderzusetzen, vorab. Weil wenn es dann passiert ist, muss alles schnell gehen, man ist sowieso emotional überfordert, dann ist es eigentlich zu spät. Wenn wir in einer säkularisierten Welt leben, mittlerweile gibt's ja die Beisetzungszahlen, die kirchlichen, ja unter 50% gefallen. Also wenn die meisten Menschen immer mehr oder nicht mehr auf Rituale zurückgreifen, die traditionell überliefert sind, wo also ganz klar der Ablauf feststeht, dann bin ich in die Freiheit geworfen. Aber dann bin ich natürlich auch eigentlich in der Situation, dann sollte ich was draus machen können. Das ist auch die Aufgabe unseres Museums, Anregungen zu bieten und zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt zu gestalten, sodass ein Abschied für mich heilsam ist, sodass ich dann auch nicht ausgeliefert bin denen, die die Dienstleistung anbieten, die natürlich ein Geschäft dann auch mit mir machen, sondern wo ich ganz klar meine Bedürfnisse kommunizieren kann, als Angehöriger oder Zugehöriger von jemandem, der gestorben ist. Aber dafür muss ich mich halt damit auseinandergesetzt haben. Ja.
Wie ist es im Moment in unserer Gesellschaft? Wie viele Leute lassen sich denn auf einem Friedhof bestatten? Also ist das eher so noch der Normalfall? Oder es gibt ja auch Friedwälder, es gibt noch andere Bestattungsformen.
Ja, es gibt Beisetzungswälder. Friedwald ist eine Firma, die das anbietet, die erste. Es gibt da einige andere Private, die das anbieten. Das hat vor gut 20 Jahren begonnen und damit ist ein Stück weit das Monopol des Friedhofs, mal abgesehen von den Seebeisetzungen, die seit Mitte der 70er Jahre auch für Menschen möglich sind, die nicht an der Küste leben, ist das Monopol gebrochen des Friedhofs und das ist auch gut so. Weil Monopole sind nie gut und die Mentalität zu uns kommen sie alle auf einem Friedhof, die führt dazu, dass da was stagniert und dass man eben nicht mehr die Trauer und die zukünftig Toten im Blick hat, die den Friedhof als ihre letzte Heimat sehen. Das ist ganz essentiell. Die meisten lassen sich noch auf dem Friedhof beisetzen, allerdings hat sich das geändert. Wir sind jetzt bei aktuell ungefähr 78% pro Jahr der Leichen, die kremiert werden. Damit habe ich andere Bedarfe auf dem Friedhof. Ich habe kleinere Felder, die Friedhöfe sind zu groß. Es gibt Friedhofsentwicklungsplanungen, wie man eben versucht, das wieder einzupassen, dass da nicht so ein Bild entsteht wie bei einem Gebiss, wo jeder zweite Zahn fehlt, ja? Weil man eben nicht mehr diesen Flächenbedarf hat wie bei Erdbestattung. Die Zahlen sind massiv gestiegen. Ja? Also vor gut 20 Jahren waren wir bei 40%, jetzt sind wir bei 78% Kremation. Und natürlich haben wir Alternativen, die es gibt. Die sind bei uns in Deutschland ganz klar reguliert. Wir haben Ländergesetzgebung, also 16 verschiedene Friedhofs- und Bestattungsgesetze. Wir haben den Friedhofszwang, die Friedhofspflicht. Also man kann nicht einfach jetzt hier in Hessen zu Hause im Garten ein Loch graben und die Urne mit der Asche beisetzen, sondern das muss auf dem Friedhof passieren. Die Nutzer finanzieren den Friedhof, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, der Friedhof ist gebührenfinanziert. Das fällt ihm auch immer schwieriger, weil das kleine Grab natürlich auch weniger kostet. Aber trotzdem muss der ganze Friedhof gepflegt werden. Da kommen ja tatsächlich auch schwere Zeiten auf die Kommunen zu, die dann eben bezuschussen müssen, weil die Gebühren nicht mehr ausreichen. Gleichzeitig kann man sich vor allem natürlich auch fragen, wenn ich schon einen Friedhofszwang habe, und dann bezahlen sozusagen die Nutzer das Grab, dann bezahlen sie auch noch die Pflege. Entweder wenn sie es selbst machen oder weil sie vielleicht jemanden beauftragen. Damit gestalten sie auch einen öffentlichen Raum, weil ein Friedhof ist ja nicht nur ein Beisetzungsort. Warum ist das eigentlich so, dass das kostenpflichtig ist?
So, gibt es da Bewegung? Es wäre ja eigentlich wirklich eine gute Idee, das mal kostenlos zu machen.
Ja, da gibt's Beispiele aus anderen Ländern. In der Schweiz ist es einfacher, die machen einen Volksentscheid wie in Zürich und sagen, nee, bei uns kostet es nichts. Der Letzte sagt, die Kremation, einfache Standardmodelle. Und auch die letzte Heimat, wenn man so will, die gibt's umsonst, die gibt's kostenlos. Das muss man sich dann eben als Gesellschaft dann auch bewusst leisten. Aber wir kommen jetzt sowieso in die Situation, wo es eben nicht mehr so ist, dass sich die Friedhöfe von alleine finanzieren, weil zum einen eben immer mehr Menschen sich entscheiden, in die Beisetzungswälder zu gehen oder eine Seebeisetzung zu wählen und weil wir eben das Thema haben, Zunahme Kremation, und dadurch geringerer Flächenbedarf.
Sie haben vorhin ja gesagt, dass die Zahlen für die Kremation so gestiegen sind. Und gleichzeitig hatten wir ja vorhin einmal das Thema mit der Waschung und sozusagen dieses Leiblichmachen des Todes, begreiflich machen, haben Sie es genannt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Missverständnis in meinem Kopf ist, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Ansteigen der Kremation auch was damit zu tun hat, dass man sich den Tod so ein bisschen unpersönlicher gemacht hat. Also dass man eben gesagt hat, ja, man schiebt das Sterben in die Krankenhäuser und dann will man auch nicht die Leiche nochmal sehen, sondern dann ist der organische Schritt danach eben, ja, dann wird es auch verbrannt und es gibt nur eine kleine Urne und es gibt ein kleineres Grab und dann ist es gut. Würden Sie sagen, das hat was damit zu tun oder ist es, weil es hat jetzt nicht ganz zusammengepasst oder sind eben die gesellschaftlichen Trends überlappend?
Es gibt ja nicht nur das eine. Natürlich die Zunahme der anonymen Beisetzung, die natürlich auf Kremation basiert, ist ein bisschen gestoppt. Das war massiv, weil man natürlich sich fragen kann, wieso verschwindet man eigentlich einfach so? Viele Angehörige sind dann damit auch überfordert. Die stehen auf einmal an einem Stück Rasen, wissen nicht genau die Stelle, können an dem Ort nichts ablegen. Also das sind Erfahrungen, die man dann machen kann, wenn jemand verstorben ist. Dann ist auf einmal die tatsächlich auch, kann die Nähe zu einem Grab ganz wichtig sein. Dann will ich es ganz genau wissen. Und das, was Sie ansprechen, ja, ich sehe das ähnlich. Es gibt da ein Stück weit eine Körperfeindlichkeit, also den siechenden Körper nochmal zu sehen, den toten Körper dann nochmal zu sehen, anzufassen und so weiter. Gibt es immer eine größere Scheu. Aber das, glaube ich, hängt einfach nur daran, dass wir es nicht gelernt haben, von Kindesbeinen an, dass das ganz normal ist. Ne? Dass eben Großvater, Großmutter, Onkel, Tante oder wer auch immer im gleichen Haus wohnt, stirbt, aufgebahrt wird. Das ist etwas, wovon wir tatsächlich entfremdet sind. Über den Tod reden wir ja. Und im Fernsehen, wenn man guckt, da stirben ja auch ständig Leute. Also in den Krimis, das hört ja nicht auf. Aber tatsächlich die Entfremdung mit der Leiche und dem Körper, denke ich auch, dass das dazu führt, dass man sich dem noch schneller entledigen will. Und die Kremation ist ja, wenn man so will, ein beschleunigter Verwesungsprozess. In gut 2,5 Stunden ist es dann passiert. Und dann ist es nur noch Asche. Aber auch da gibt es die Situation, dass dann Angehörige am Tag der Beisetzung diese Urne sehen und sagen, das ist nicht meine Mutter. Und darüber verzweifeln. Da kann man nur sagen, natürlich ist das nicht deine Mutter. Das ist nur noch der Leichenbrand. Das ist nur noch das, was übrig ist. Und dann wird erst realisiert, dass da was dazwischen fehlt in der Wahrnehmung und im Begreifen. Dann ist es zu spät.
Wie ist es denn für Sie? Wenn Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie denken auch über Ihren eigenen Tod regelmäßig nach. Würden Sie sich verbrennen lassen oder eher eine Erdbestattung?
Ich würde aktuell würde ich sagen, ich will eine Erdbestattung. Ich weiß gar nicht, warum ich in einen 800 Grad heißen Ofen rein soll. Ich weiß auch nicht, warum man die Energie nochmal für mich aufwenden sollte. Ich habe genug Energie verbraucht in meinem Leben bis dahin. Wenn ich am Grab meines Vaters stehe, nun ist er 20 Jahre tot und man kann sich so ungefähr vorstellen, wie es da unten aussieht, da ist ja nicht mehr viel Körperliches übrig. Und trotzdem, das ist natürlich ganz individuell, habe ich das Gefühl, ich kann eher einen Kontakt aufbauen, wenn ich da weiß, es liegen seine Gebeine da, als eben diese 3 Kilo Asche in einer Dose, die dann in die Erde kommt. Das ist auch bei jeder Urnenbeisetzung, an der ich teilnehme, immer wieder ein seltsamer Anblick für mich. Ich verstehe das nicht. Da wird ein Loch gegraben und dann kommt da so eine Urne rein und die wird in die Erde getan. Warum eigentlich? Also man kommt ja aus anderen Gründen.
Könnte sie verstreuen dann lieber? Weil es würde sich da eher anbieten, weil es ist sozusagen, es fliegt in den
Wäldern. Ja, ich meine, in den Beisetzungswäldern, das sind ja dann verrottbare Urnen und da löst es sich dann darüber auf. Man könnte es ins Meer verstreuen. Klar, es ist natürlich gut, dass man auch einen Ort hat. Das finde ich schon wichtig auch. Also, dass man einen Ort hat, den man besuchen kann. Immer wieder hingehen, weggehen. Das sind ja auch Einübungen des Abschieds. Ne? Man muss sich auch vorstellen, manche Menschen sind lange im Paar verbunden. Auf einmal ist einer der beiden tot. Dann wird er zu Hause durch seine Absenz, durch seine Anwesenheit, kriegt er eine Präsenz, die hatte dieser Mensch zu Lebzeiten nicht. Dann schafft man diesen anderen Ort, diese Heterotopie, wie es Michel Foucault nennt, das ist dann der Friedhof. Da lebt er dann, in Anführungszeichen. Das ist das Reich der Toten. Da kann ich hingehen, kann ich mich wieder annähern, ich kann aber auch Abschied nehmen in der ständigen Einübung. Von daher würde ich auch schon immer sagen, ein Grab zu haben, hat sehr viele positive Folgen, bietet viele Möglichkeiten für Angehörige. Viele sehen nur die Pflichten, aber es bietet eben auch gerade in der Trauerverarbeitung, vor allem in der ersten Phase, bietet das dann auch viel. Und für mich ist es dann eben noch abstrakter, wenn dann da nur noch Asche übrig ist.
Ich finde, das spielt auch so ein bisschen hinein, wie in Anführungsstrichen egoistisch gehe ich mit meinem Tod um, weil man könnte ja auch einfach seine Angehörigen fragen, wie wollt ihr es denn eigentlich? Weil man, letztendlich ist es für einen selbst ja egal. Also man ist dann einfach tot, man wird es nicht mehr mitbekommen, wo man jetzt Asche ist oder Leichnam, der in die Erde gesenkt wird. Aber wie Sie es jetzt ja schon mehrmals betont haben, für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen, macht es noch einen Unterschied oder kann es zumindest einen großen Unterschied machen. Aber ich habe schon oft das Gefühl, auch jetzt in Gesprächen, die ich für den Podcast geführt habe, dass viele Leute trotzdem über ihren eigenen Tod so nachdenken wie selbstverständlicherweise vielleicht auch, wie ist es für mich richtig und gut. Aber man könnte es ja vielleicht auch nochmal versuchen, so ein bisschen zu verschieben und sagen, ja, wie, ich frag meinen Angehörigen, wie wollt ihr es denn eigentlich haben?
Im Dialog. Also der zukünftig Tote hat natürlich Vorstellungen bis hin zur Musik, die da gespielt werden soll. Und vielleicht schreibt er sogar noch eine Rede, die dann bei seiner Beerdigung bei der Gedenkfeier vorgelesen wird.
Oder er nimmt sie auf per Video.
Oder auch das, natürlich, alles möglich. Und da sollte man einfach mit den Angehörigen sprechen. Also wollt ihr mich da irgendwie noch auf der Leinwand sehen bei meiner Beisetzung oder nicht? Das sind Aushandlungsprozesse, das sind keine einfachen. Natürlich, gerade in Familien wird ja über vieles nicht gesprochen. Aber an der Stelle, glaube ich, lohnt es sich. Weil dann eben klar wird, dass unterschiedliche Vorstellungen sind ja legitim, aber es wird dann eben klar, dass man doch irgendwie eben auf die Angehörigen schauen sollte, die dann mit dem Tod der anderen weiterleben müssen. Da kann man Wünsche äußern als zukünftig Sterbender, aber im Endeffekt müsste man doch dann auch kompromissbereit sein, eben gerade aus dem Bewusstsein heraus.
Sie haben vorhin schon einmal gesagt, dass wir in einer säkularisierteren Gesellschaft leben, also einer entkirchlichteren, zumindest die christliche Religion geht bei uns zurück. Damit gehen eben auch öffentliche Orte zurück, in denen Religion eine Rolle spielt. Der Gottesdienst oder der Religionsunterricht in der Schule nimmt ab. Aber das sind ja traditionell schon Orte gewesen, wo man sich auch über Tod und Endlichkeit unterhalten hat. Wenn man jetzt mal versucht, das sich zu überlegen, welche Orte könnten diese kirchlichen Orte eigentlich beerben? Also Sie haben jetzt angesprochen, dass es junge Menschen gibt, die eben als Bestatter sich darum kümmern, weil eben der Tod auch ein Geschäft ist. Also sagen, da ist das Geld verdienen, zumindest irgendwo im Hintergrund die Motivation. Aber bei vielen anderen Themen unserer Gesellschaft hat der Kapitalismus nicht die letzte Lösung gebracht. Deswegen wäre es vielleicht eine Frage. Haben Sie eine Idee, welche Orte können da das Erbe antreten?
Ich glaube, in der kleinsten Zelle ist es immer die Gemeinschaft von Menschen, das Kollektiv. Wir sprechen immer stärker über dritte Orte, auch ein Museum wie unseres möchte ein dritter Ort sein. Also der erste Ort ist da, wo man lebt, der zweite Ort ist da, wo man arbeitet. Und dann braucht es eben diese sozialen Orte, die uns zusammenführen und die es eben tatsächlich immer weniger gibt, um sich dann gerade mit solchen Themen zu befassen. Bei uns im Museum ist es auffällig, dass die Menschen, die hierher kommen, einen großen Mitteilungsbedarf haben. Viele haben auch Angst, trauen sich erstmal nicht hier rein, brauchen Jahre, dann erkennen sie, ich nehme mal meinen Mut zusammen, dann kippt es häufig, dann wird es hier so zu einem Lieblingsmuseum, weil man sich dann dem ganzen Thema gewidmet hat und sieht, dass man nicht stirbt, wenn man hier reinkommt, sondern dass man eigentlich sehr lebendig und bereichert rausgeht. Also das ist ja auch so etwas, die Omnipräsenz des Todes in einem Haus wie unserem weckt die Lebensgeister. Und darüber mit Freunden und Bekannten einfach im Austausch zu sein und eben bei der Geburtstagsparty immer drüber zu sprechen, einfach wie man über alles Mögliche spricht, sich auszutauschen. Machst du das? Ja, also nicht nur innerhalb der Familie, ne, sondern es wirklich zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen. Das halte ich für sehr wichtig. Die Religiosität, würde ich sagen, ist mehr oder weniger immer gleich bei den Menschen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Menschen weniger religiös sind oder religiöse Empfindungen haben. Das sind dann vielleicht eher andere Formen von naturreligiösen Vorstellungen, die mich dazu bringen, ich gehe in den Beisetzungswald und dann passiert irgendwie was Wunderbares mit meiner Asche.
Es widerspricht, oder ich als Religionswissenschaftler und ich bin ja auch Theologe und arbeite im Feld der Religion, finde es natürlich schade, dass Sie sagen, es entspricht leider nicht den empirischen Befunden, die ja jetzt gerade erst wieder in einer sehr großen Studie auch von den Kirchen selbst erhoben wurden, wo eben das für die Kirchen dramatische Ergebnis ist, dass nicht nur die Kirchenbindung zurückgeht, sondern eben auch das, wie auch immer man es bezeichnen will, Religiöse in der modernen westlichen Gesellschaft, also sozusagen die Frage nach, gibt es irgendetwas Übernatürliches, gibt es einen Sinn, der uns trägt und so weiter. Auch diese Fragen gehen, zumindest laut der großen empirischen Studie, auch zurück.
Aber was setzen die dann die Menschen gegen die Angst vor dem Tod? Ne? Ist das dann die KI oder ich bin dann der Avatar oder die digitale Seele? Sind das nicht auch Formen? Also diese grundsätzliche Frage, wie geht es eigentlich weiter? Wohin gehen die Toten? Das ist ja so eine ganz wichtige Frage. Das ist ja ein eigenartiger Effekt. Da fällt jemand um. Wenn er plötzlich stirbt, sein Körper ist noch da. Er ist jetzt tot. Aber da fehlt doch was. Und wo ist es jetzt? Ganz automatisch kommt die Frage, wohin gehen die Toten? Und allein wenn ich mir darüber schon Gedanken mache, finde ich, hat es schon wirklich, da geht es um Transzendenz und Religion. Von daher glaube ich, dass auch sowas wie die Vorstellung, ich habe da eine digitale Seele, weil ich vorher meine Daten irgendwo hochgeladen habe und dann irgendwie ich in der Form weiter lebe, würde ich da auch tatsächlich einordnen. Ja, diese ganze neuen Technologien, die uns da was ein Stück weit natürlich auch vormachen wollen, weil es wiederum ein Geschäftsmodell ist. War ja bei den Kirchen auch nicht anders. Also wenn ich dafür sorge, dass mein Seelenheil, dass man sich um mein Seelenheil sorgt und es dann nicht jemand, weil ich reich bin, beauftragen kann, täglich dafür zu beten, ich einen kleinen Altar mitten in der Kirche habe, dann war das ja auch schon immer mit Ressourcen verbunden. Von daher gibt es da sicherlich auch Verbindungen.
Aber trotzdem, wenn man dann nochmal auf diese Frage von vorhin zurückgibt, welche gesellschaftlichen Orte können an die Stelle treten von diesen kirchlich-religiös geprägten Orten, dann ist es für mich schon noch so ein bisschen ein großes Fragezeichen, weil dritte Orte, wie Sie genannt haben, wie das Museum, die sind natürlich toll, aber die gibt es, Sie haben selbst gesagt, ein einziges Museum in ganz Deutschland, die oder sogar vielleicht weltweit, die dieses Thema hat. Also da, es muss ja irgendwie einen, wie sagt man neudeutsch, einen Player geben, der das will, der dafür sorgt. Und wenn es denn nicht die sind, die damit Geld verdienen, dann wer soll es sein? Also.
Nun ist es bei uns tatsächlich ja im Kapitalismus so, dass das der größte Antrieb ist, dass auch Innovation dann da entsteht. Gleichzeitig ist der Kapitalismus ja auch, also ist dem Kapitalismus und dem Konsum die Endlichkeit ja so eingeschrieben. Denn ich konsumiere ja, ich vernichte ja dann damit etwas. Der ultimative Konsum ist der Krieg. Schlimmer geht's nicht, was da gerade in der Ukraine täglich vernichtet wird, konsumiert wird, wenn man so will, gekauft und zerstört. Das ist ja unvorstellbar, was da an Werten zerstört werden. Aber das ist ja auch in der Innenstadt so. Ne? Ich gehe da hin, ich kaufe mir einen neuen Pullover, den alten, ja, eigentlich könnte ich noch tragen, aber ich gebe ihn weg. So, das ist ja, also die Endlichkeit der Dinge ist Teil des Geschäfts auch. Weswegen ich ja auch glaube, dass gerade deswegen in unserem kapitalistischen System der Tod nicht aufscheinen darf. Da muss irgendwie so ein blinder Fleck bleiben. Darüber soll man sich auch nicht so viele Gedanken machen. Und wenn ich dann sogar noch im Kollektiv mehr leben würde und nicht in der Vereinzelung, bin ich auch gar nicht so konsumanfällig, weil viele Bedürfnisse eigentlich über zwischenmenschliche Beziehungen gestillt werden. Sie haben es jetzt angesprochen, es gibt immer mehr Wohnprojekte, gemeinsames Wohnen, um der Vereinzelung etwas entgegenzusetzen. Ich habe keine Antwort auf die Frage, was sozusagen da wirklich dagegen gesetzt werden kann, weil es auch ein massiver Umbruch ist, den wir da gerade erleben. Ich glaube, wir können einfach nur darauf hoffen, dass Menschen mit den gleichen Bedürfnissen wie immer, würde ich auch dabei bleiben, dass wir als Menschen Grundbedürfnisse haben, die uns zu Menschen machen, dass die eben auch sinnvoll befriedigt werden, ohne dass sozusagen die Dienstleistung immer gleich im Vordergrund steht. Im besten Fall kommt es zusammen. Und wenn ich als Bestatterin oder Bestatter oder Friedhofsgärtner oder was auch immer eine gute Arbeit für die Angehörigen mache und werde dafür bezahlt, ist doch alles wunderbar. Wir haben alle Jobs und wollen irgendwie Geld verdienen und wollen damit unser Leben bestreiten für uns und unsere Familie. Aber man muss aufpassen, dass es eben nicht zu sehr in den Bereich des reinen Geldverdienens steht und das andere dann nur zum Alibi wird.
Herr Baschmann, wir kommen schon langsam ans Ende des Gesprächs, aber ich will noch so einen letzten Dreh versuchen, weil wir jetzt auch schon mehrmals darum so gekreist sind, dass man nicht so genau weiß, wo gehen die Menschen hin mit ihren Sinnbedürfnissen, mit dem Nachdenken über das Weiterleben der Toten, wenn eben die Religionen verschwinden. Und ich war lange eher so ein bisschen deprimiert, dachte so, ja, aber warum? Die Leute müssen doch über den Sinn des Lebens nachdenken, die müssen doch irgendwie wissen wollen, wo die Toten hingehen, wie kann man denn eigentlich leben, wenn man nicht darüber nachdenkt. Und dann habe ich in dem schon vorhin angesprochenen Gespräch mit Michel Friedmann, hat er mir gesagt, nein, also den Sinn des Lebens an solche Sachen kann er gar nicht glauben. Das ist auch viel zu abstrakt, aber ein Grund des Lebens. Man braucht nur einen Grund zu leben, man braucht keinen Sinn zu leben. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil ich das so eine schöne Formulierung fand. Und wenn man das jetzt nochmal dreht und auf diese Frage Tod und eben auch Ort der Toten bezieht, dann könnte man sagen, naja, man stellt sich vielleicht nicht mehr diese große Frage, wo sind die Toten in einem transzendenten Sinne? Aber man stellt sich schon so sie in einem kleineren Sinne. Also ich stelle mir nicht die große Frage, was ist der Sinn des Lebens, sondern was habe ich für einen Grund zu leben? Ich habe den Grund zu leben, meine Kinder gut zu erziehen, oder ich habe den Grund zu leben, vielleicht etwas Gutes in dieser Welt zu hinterlassen. Das ist jetzt nicht der Sinn des Lebens oder erst recht nicht der des Universums, aber es ist auch eine Art und Weise, mit diesen schwierigen Fragen umzugehen.
Ja, aber vielleicht ist das auch schon der Sinn des Lebens, dass wir uns fortpflanzen, dass wir das Leben weiterleben, dass wir das, was wir selbst gelernt haben und das gut erfahren haben, an die nächste Generation geben, in der Hoffnung, dass das Leben hier, und zwar das, nicht nur das menschliche, sondern das komplette Leben auf unserem Planeten eben dann auch lebenswert bleibt. Also wenn wir das alle machen, dann wäre ja schon viel erreicht und dann wäre sicherlich auch ein großer Sinn dem Ganzen gegeben. Und ich glaube, dass eben das Bewusstsein darüber, dass ich eben eine begrenzte Zeit habe, dass ich nicht weiß, wie lange diese Zeit ist, ist ja niemand, der zu mir kommt und sagt, Sie haben durchschnittlich 78 Jahre zu leben. Jetzt teilen Sie sich die mal ein, so als wäre das so ein Projekt. Machen Sie mal so einen Rahmenterminplan und teilen Sie mal Ihre Projektphasen ein. Sondern ich bin ja tatsächlich in der Situation, dass ich hoffe, ein langes und erfülltes Leben zu haben, dass ich es auch allen Menschen wünsche, aber die Realität ist ja eine andere. Und sich damit auseinanderzusetzen, also wirklich zu akzeptieren, dass das Leben auch plötzlich enden kann, das macht natürlich noch viel mehr mit mir, weil die Möglichkeit, da nochmal etwas aufzuschieben oder zu sagen, naja, so Sinnfragen, klar kann ich mich mit denen auseinandersetzen, aber ich kann genauso gut fatalistisch leben und auch wenn ich eh sterbe, ist mir doch alles völlig egal. Ich glaube, da unterscheiden sich die Menschen. Ich hätte die Hoffnung an der Stelle, dass gerade weil das Leben so einmalig ist, weil es ein Geschenk ist, weil wir sind ja Geworfene ins Leben hinein. Man sagt, ich werde geboren im Passiv. Man sagt, ich sterbe. Eigentlich wird man auch gestorben, wenn man es genauer nimmt. Dass man sich dem öffnet und sagt, naja, wenn wir dieses wunderbare Geschenk haben, dann will ich dankbar dafür sein und will es in einem Sinn leben, dass meine Mitmenschen mit mir ja auch glücklich sind. Wir sind alle nicht fehlerlos, wir sind Menschen. Das gehört dazu. Aber naja, wenn man sich, das ist ja auch diese Vorstellung, wenn man sich seine eigene Grabrede schreiben würde, ist es ja die Frage auf das Futur 2, wenn ich in die Zukunft gehe und dann in die Vergangenheit schaue. Das ist eine schöne Übung, die es auch immer häufiger gibt, dass Menschen sich das vornehmen. Nicht, dass die vorgelesen wird, sondern allein nur sich selbst damit auseinanderzusetzen, was dann nach dem Lebensende mal über das eigene Leben gesagt, gedacht wird. Und ich glaube, wenn man das macht, dann hat man schon ganz, ganz viele Gründe, auch wirklich diese Zeit, diese geschenkte Zeit hier mit sich und mit seinen Mitmenschen gut zu nutzen.
Herr Pörschmann, vielen Dank. Wir können ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal vielleicht als Anregung mitnehmen. Schreiben Sie doch mal Ihre eigene Grabrede, nicht damit sie dann vorgelesen wird, sondern einfach für sich selbst, um zu gucken, was würden Sie denn gerne hören wollen. Vielen Dank für diese schöne Idee und vielen Dank für das Gespräch, Herr Pörschmann.
Ich danke Ihnen. Sehr gerne.
Das war über das Ende, Folge 14. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Lassen Sie uns gerne 5 Sterne da. In der nächsten Folge spreche ich mit der Wiener Pfarrerin Julia Schnitzlein, danach mit der Schriftstellerin Katja Lewina. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.